zunächst muss man wirklich nochmal festhalten, dass es mit der Natrium-Ionen-Technologie jetzt endlich mal eine Technologie gibt, die in Konkurrenz zur Lithium-Ionen-Technologie steht. Also Natrium-Ionen-Batterien kann man produzieren und das allein ist schon eigentlich spektakulär. In den USA ist ein Konsortium gestartet jetzt mit 50 Millionen Dollar als Budget. In Deutschland haben wir schönerweise zwei große Konsortien, auch mit einem Budget von ungefähr 20 Millionen Euro über 3 Jahre. Und versucht die Technologie jetzt irgendwie wirklich ins Rollen zu bringen, auch außerhalb von China.
Und ich denke, da dürfen wir jetzt auch nicht nachlassen. Nur weil vielleicht gerade die Preisentwicklung ist, wie sie ist, kaum würde zum Beispiel der Lithiumcarbonatpreis wieder hochgehen, sähe das Ganze auch schon wieder anders aus. Also ich denke, da muss man jetzt einfach mal trotz der teilweise auch natürlichen Marktschwankungen einfach weitermachen, um sich da eben jetzt in den Jahren, wie Sie schon sagten, die wir da vielleicht noch mal ein bisschen gewonnen haben, eben dann auch so aufzustellen, dass wir das in Europa auch kommerzialisieren können. Vom Material bis zur Zelle tatsächlich.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, der Stimme der deutschen Batterieforschung. Liebes Publikum, wenn Sie mögen, was wir hier so tun im Batterie-Podcast, dann folgen Sie doch gerne unserem Kanal oder drücken Sie die Glocke, dann werden Sie immer benachrichtigt, wenn wir hier mit neuen Podcasts rauskommen.
Wir haben heute die perfekten Gäste für unser Natrium-Update eingeladen, und zwar Professor Philipp Adelhelm und Professor Dominik Bresser. Herzlich willkommen an Sie beide.
Dankeschön.
Guten Morgen.
Herr Adelhelm, Sie sind Professor an der Humboldt-Universität Berlin und Sie leiten eine Forschungsgruppe am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, kurz HZB. Herr Professor Bresser, Sie sind Professor an der Universität Ulm und außerdem Forschungsgruppenleiter am Helmholtz-Institut Ulm. Ja, liebes Publikum, die LFP-Preise sind in den letzten Monaten auf ja so rund 50 bis 60 Dollar pro Kilowattstunde runtergesunken. Wir haben hier in diesem Podcast mit Professor Sauer schon darüber berichtet, eingehend. Diese Niedrigpreise, die sorgen dafür, dass sich chinesische Zellhersteller, allen voran CATL, der größte Zellhersteller der Welt, bei der Massenproduktion von diesen Natrium-Ionen-Batterien ein bisschen zurückhalten. Gleichzeitig sehen wir auf der anderen Seite den Start von sehr großen Forschungs- und Entwicklungsprojekten in Europa und in den USA. Herr Adelhelm, die erste Frage, beschreiben Sie doch mal ganz kurz so dieses Spannungsfeld aus Ihrer Sicht. Was passiert da gerade?
Ich denke mal, zunächst muss man wirklich nochmal festhalten, dass es mit der Natrium-Ionen-Technologie jetzt endlich mal eine Technologie gibt, die in Konkurrenz zur Lithium-Ionen-Technologie steht. Also Natrium-Ionen-Batterien kann man produzieren und das allein ist schon eigentlich spektakulär. Also es gibt ja verschiedene Technologien, die weltweit entwickelt werden als Alternativen, Lithium-Schwefel, Lithium-Sauerstoff oder Feststoffbatterien. Und die Technologien haben die große Herausforderung, da irgendwo in den Massenmarkt zu kommen. Und der Charme der Natrium-Ionen-Technologie ist mal zunächst, dass man eben das Equipment von Lithium-Ionen-Batterien benutzen kann, die technologischen Prozesse, um eben Batterien produzieren. Also ich glaube, wichtig ist wirklich festzuhalten, es gibt tatsächlich die Möglichkeit für eine Alternative für Lithium-Ionen-Batterien. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 natürlich dann zum Preis, das stimmt. Ich glaube, wir sind alle überrascht worden im letzten Jahr, wie stark die Preise für LFP-Zellen gefallen sind. Das war, glaube ich, von niemand so wirklich vorherzusehen. Und wenn es jetzt wirklich nur, also wenn Sie ein Produkt entwickeln für einen Batteriemarkt, dann brauchen Sie natürlich irgendeinen Unique Selling Point. Und wenn es jetzt wirklich nur um den Preis geht, dann ist es natürlich in der Tat so, dass wenn der Lithiumpreis sinkt, dann wird es vielleicht weniger attraktiv, quasi auf Natrium-Ionen zu gehen. Und wenn der Lithiumpreis eben sehr hoch ist und vor ein paar Jahren stieg der Preis in kurzer Zeit ungefähr um Faktor 10, dann war Natrium-Ionen natürlich sehr, sehr attraktiv. Und jetzt muss man halt schauen, wie sich die Technologien gegenseitig entwickeln und wie das weitergeht. Und Sie hatten auch die Konsortien erwähnt. Das ist in der Tat eine sehr schöne Entwicklung eigentlich zu sehen. Europa und USA sind ein bisschen spät dran mit großen Konsortien. In den USA ist ein Konsortium gestartet jetzt mit 50 Millionen Dollar als Budget. In Deutschland haben wir schönerweise zwei große Konsortien, auch mit einem Budget von ungefähr 20 Millionen Euro über 3 Jahre und versucht die Technologie jetzt irgendwie wirklich ins Rollen zu bringen, auch außerhalb von China.
Ja, Herr Adelhelm, Sie sagen es, die LFP-Batterien in China, die skalieren, bis es knallt. Gleichzeitig haben wir damit so ein bisschen das Gefühl in Europa, dass wir vielleicht so eine Nische mit diesen Natrium-Ionen-Batterien in dem Moment weiterentwickeln können, wo die Chinesen vielleicht sich sehr stark auf diese Lithium-Ionen-Technologie konzentrieren. Herr Bresser, Können wir uns damit grundsätzlich unabhängiger von China machen, uns resilienter aufstellen, unsere Wirtschaft hier und vielleicht diese Exportbeschränkungen und Handelskriege so ein Stück weit was entgegensetzen? Vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Natrium-Ionen-Batterien dann doch irgendwo auf Augenhöhe sind mit den Lithium-Ionen-Batterien?
Ich denke, das ist sogar extrem sinnvoll, das zu tun. Also auch wenn der LFP-Preis jetzt tatsächlich überraschend stark gesunken ist, muss man ja bedenken, dass über 98% des LFP kontrolliert werden von China. Das heißt, der Preis, der sich da bildet, ist ja im Prinzip ein chinesischer Preis. Und wenn wir da zumindest ein Stück weit unabhängig von werden wollen, dann müssen wir tatsächlich Alternativen voranbringen. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, die Natrium-Ionen-Technologie ist eine Möglichkeit. Nicht zuletzt, weil man auch von Elementen oder potenziell kritischen Elementen und Komponenten wie Lithium, Kobalt, Nickel, aber eben auch Graphit beispielsweise unabhängig werden kann. Herr Adelhelm hatte gerade schon ja auch verschiedene Vorhaben genannt in den USA, aber auch in Europa. Und ich denke, da dürfen wir jetzt auch nicht nachlassen, nur weil vielleicht gerade die Preisentwicklung ist, wie sie ist. Kaum würde zum Beispiel der Lithium-Carbonat-Preis wieder hochgehen, sähe das Ganze auch schon wieder anders aus. Also ich denke, da muss man jetzt einfach mal trotz der teilweise auch natürlichen Marktschwankungen einfach weitermachen, um sich da eben jetzt in den Jahren, wie Sie schon sagten, die wir da vielleicht noch mal ein bisschen gewonnen haben, eben dann auch so aufzustellen, dass wir das in Europa auch kommerzialisieren können. Vom Material bis zur Zelle tatsächlich.
Jetzt kommt Werbung.
Daniel, lass uns über Wechselpilot sprechen. Du weißt, ich wechsle ja akribisch Jahr für Jahr meine Anbieter für Strom und Gas. Da fragst du immer, Patrick, warum machst du das eigentlich? Die Wahrheit ist, mir macht es ehrlich gesagt total viel Spaß, immer die günstigsten Spardeals abzugreifen. Das Einzige, was daran halt ein bisschen nervt, ist, dass man diese Kündigungstermine im Kopf behalten muss. Das nervt auch meine Frau, weil wenn ich das mal vergesse, dann kann es richtig teuer werden. Und genau dafür, da gibt's jetzt Wechselpilot.
Ja, Wechselpilot übernimmt diese jährlichen Wechsel und sucht pünktlich dann zum nächsten Vertragsjahr immer wieder die besten Strom- oder Gastarife für dich aus. Und so musst du dich dann um gar nichts mehr kümmern und sparst trotzdem noch. Ich habe mal bei Wechselpilot über den Tarifrechner meine Ersparnis berechnet und da schlagen die mir dann für meinen Wohnort 3 günstigere Tarife vor. Ich kann dann zwischen dem Preissieger, der Expertenempfehlung und sogar der Öko-Alternative auswählen. Und Wechselpilot wechselt dann ganz automatisch für mich zu diesem Anbieter und dasselbe dann auch Jahr für Jahr, ohne dass ich da noch irgendwelchen Stress damit habe.
Ich kann diese Tarife bei Wechselpilot dann ganz bequem selber auswählen, falls ich das will, oder mich automatisch in die Expertenempfehlung wechseln lassen. Wechselpilot erinnert mich dann immer vorab zum Ablauf des aktuellen Vertragsjahres. Und für alle Hörer, die jetzt fragen, naja, wie finanziert sich Wechselpilot eigentlich? Ganz einfach, 20% der Sparsumme, die geht als Servicegebühr an Wechselpilot. Und wenn Sie, liebes Publikum, jetzt auch wechseln möchten, dann können Sie sogar doppelt sparen. Mit dem Code GELADEN20 bekommen Sie bei Wechselpilot 20 Euro Cashback zu Ihrem ersten Wechsel dazu. Link wie immer in der Beschreibung.
Ja, nichtsdestotrotz ist der Preis natürlich einer der wichtigsten Punkte für die Realisierung von Natrium-Ionen-Batterien, jetzt gerade auch im Vergleich zu LFP in diesem Konkurrenzkampf. Herr Adelhelm, gibt es da irgendwelche Prognosen, was Natrium-Ionen-Batterien angeht, wenn wir jetzt mal in eine Massenfertigung kommen, in eine wirklich größere im Gigamaßstab, welche Preise dann möglich wären mit Natrium-Ionen-Batterien?
Ja, ich denke, über den Preis zu reden, ist immer super schwierig. Also ich glaube, wenn man mal so zurückschaut, die letzten 10, 15 Jahre, haben wir uns, glaube ich, alle immer so ein bisschen geirrt, was die Preisentwicklung angeht, weil sich einfach die Rahmenbedingungen auch immer wieder ändern. Natrium-Ionen ist, wir hatten es schon vorhin erwähnt, relativ ähnlich zu Lithium-Ionen-Technologie. Das heißt, man kann das Equipment benutzen. Das heißt, wenn man jetzt einfach nur so das parallel sich mal anschaut, werden die Preise natürlich irgendwo ähnlich sein. Es sei denn, man setzt wirklich auf ein Material, was preislich wirklich im Keller ist. Also möglicherweise preußisch-weiß ist so eine Verbindung, die öfters genannt wird. Die könnten auch vielleicht nochmal deutlich günstiger sein. Aber ich tue mich immer so ein bisschen schwer, einen Preis vorherzusagen. Man muss natürlich wettbewerbsfähig sein. Und Dominik Presser hat es auch erwähnt, diese Unabhängigkeit, die man, glaube ich, entwickeln muss von China, möglicherweise auch von den USA inzwischen, weil sich die politischen Rahmenbedingungen leider ja sehr stark ändern, ist möglicherweise sehr wichtig. Wir haben, glaube ich, schnell vergessen, dass es Dinge gab wie Corona, dass es den Krieg von Russland gegen die Ukraine gibt, dass die Rohstoffmärkte sich komplett verändern. Das heißt, wir sehen eine riesige Volatilität und es ist vielleicht auch eine politische Frage, nicht nur eine preisliche Frage, ob man sich tatsächlich eine alternative Technologie quasi zu Hause in Europa quasi mit Partnern gemeinsam dann entwickelt.
Das stimmt natürlich, aber da würde ich jetzt trotzdem einwenden, dass diese Unabhängigkeit, die kann man sich natürlich ein bisschen was kosten lassen, aber auch nicht unendlich. Also wenn wir jetzt irgendwie davon reden, dass Natrium-Ionen-Batterien irgendwann in der Massenfertigung auf NMC-Niveau sein werden, dann ist das wahrscheinlich trotzdem nicht realisierbar, weil ansonsten die Performance-Eigenschaften nicht an NMC ranreichen. Also können Sie jetzt trotzdem mal so eine ungefähre Hausnummer nennen? Wird sich das so auf diesem jetzigen LFP-Preis bewegen können oder ist das absolut ausgeschlossen?
Also ich denke ja. Also ich denke, es gibt quasi noch eine ganze Materialauswahl quasi, die man in Natrium-Ionen-Batterien einsetzen kann. Und ein neuer Spieler quasi ist Natrium-Eisenpyrophosphat. Das ist quasi das Analogon zu Lithium-Eisenphosphat. Das kann man auch mit ähnlichen Prozessen synthetisieren und enthält aber eben kein Lithium, sondern wirklich nur Natrium, Eisen und Phosphat, wenn man so will. Und das hätte natürlich dann durchaus, glaube ich, das Potenzial, dann nochmal günstiger zu sein. Ja. Aber wie gesagt, immer der Disclaimer, wir haben uns schon oft verschätzt beim Preis. Vieles hängt von der Skalierung ab und dann tatsächlich von den politischen Rahmenbedingungen.
Ja, gleich Folgefrage. Wie ist denn der Status quo jetzt? Wo liegen denn die großen, erfolgreichen Patente der Natrium-Ionen-Batterie, Herr Adelhelm? Ist das in den Vereinigten Staaten? Liegen die hier in Europa oder vielleicht auch jetzt schon irgendwo in China?
Was man vielleicht allgemein sagen kann, es gab schon auch europäische Player wie Faradion. Die haben schon Anfang der 2000er Jahre patentiert auf speziellen Materialien. Das Land, was natürlich die Entwicklung treibt, ist ganz klar China. Ja, und wir sprechen auch mit Firmen, auch mit Startups in Europa. Die sehen halt trotzdem natürlich immer irgendwie eine Nische, wo man noch punkten kann, auch über Patente. Aber natürlich ist das genauso ein Wettbewerb wie bei der technischen Entwicklung selber, dass man eben schaut, wo ist die Lücke, in die man reinkommt. Und LFP ist, glaube ich, so ein Problem. Da ist China so gut. Ich glaube, bei LFP können wir als europäische Produzenten nur noch sehr schwer was machen. Das heißt, eigentlich sind die Optionen dann begrenzt. Und dann hat man als Option vielleicht Feststoffbatterien, Natrium-Ionen-Batterien. Und ich denke, da muss man dann rein und die entsprechende Lücke finden. Das können aber Firmen dann normalerweise besser beurteilen als Wissenschaftler.
Ja, Herr Bresser, die Frage gleich mal an Sie weitergereicht. Welche Firmen gibt es denn da so national und international, die herausstechen bei Natrium-Ionen-Batterien?
Philipp Adelhelm hatte ja Faradion schon genannt, als tatsächlich eines der Unternehmen, die das von Anfang an oder relativ früh tatsächlich auch schon für sich entdeckt haben oder auch vorangetrieben haben, die jetzt nicht mehr britisch, sondern indisch sind quasi, aber natürlich immer noch auch in Großbritannien eben ansässig sind. Dann gibt es sicherlich Tiamat in Frankreich, die auch, würde ich sagen, einer der Pioniere sind auf dem Gebiet, eben insbesondere im Bereich Natriumphosphate oder Fluorophosphate auch. Das sind so sicherlich die beiden größten. Es gibt Material- und Zellhersteller noch in Schweden vielleicht mit Altris und Northvolt hatte sich das Thema ja auch angeschaut. Northvolt, glaube ich, hat andere Sorgen vielleicht als die Natrium-Ionen-Technologie aktuell. Und dann gibt es natürlich hier, als Lokalpatriot quasi, früher in Karlsruhe ansässig, jetzt im Wesentlichen in Ulm, so Startup-Unternehmen. Und da gibt es zum Beispiel die Litona, die sich eben mit der Entwicklung von Preußisch Weiß beschäftigen und das eben als mögliche Nische sehen, als mögliche Alternative für andere Kathodenmaterialien, weil es einfach eben potenziell sehr kostengünstig ist und eigentlich von der Energiedichte her auch an LFP heranreichen könnte. Also die sind noch relativ jung, sind sicherlich da jetzt weniger etabliert als dann in China CATL zum Beispiel oder auch Haina, die relativ weit vorne sind eigentlich. Und dann viele andere, in China gibt es auch nochmal viele andere Unternehmen, also viele der kommerziellen, aktuell kommerziell erhältlichen, auch für den Privatverbraucher, privaten Endverbraucher, erhältlichen Natrium-Ionen-Batteriezellen sind dann von Firmen wie Hakadi oder so, die man vorher vielleicht noch nie so großartig gehört hat. Das ist so die erste, zweite Generation, sage ich mal, an kommerziellen Natrium-Ionen-Zellen, die man eben jetzt schon kaufen kann, allerdings tatsächlich eben für einen höheren Preis pro Kilowattstunde, als man das bei Lithium-Ionen-Batterien kennt.
Herr Adelhelm, Herr Bresser, jetzt sehen wir, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch Deutschland relativ viel Geld in die Hand nehmen, um Forschungsprojekte dort hochzuziehen. Die USA investieren 50 Millionen Dollar in ein Konsortium, das Natrium-Ionen-Batterien entwickeln soll und in ein industrielles Ökosystem, was da in den USA aufgebaut werden soll. Herr Adelhelm, wer hat da bei der Forschung eigentlich oder bei der Entwicklung und Forschung die Nase vorn? Sind wir das, die Europäer oder die Amerikaner?
Ich denke, die Frage stellt sich bei mir meistens gar nicht so, weil also die Entwicklung, wer da vorne ist, ist ganz klar China. Ja, also die haben das Thema als erste quasi aufgegriffen und jetzt kommerzialisiert. Und wir rennen da so ein bisschen hinterher in den USA und in Europa. Und mein Wunsch wäre, dass wir da zusammenarbeiten als Länder, um quasi gemeinsam da in dem Wettbewerb bestehen zu können. Leider sind die politischen Rahmenbedingungen ja im Moment anders, wie wir alle wissen. Aber ich glaube, das wäre eigentlich die Strategie, da eher zusammenzuarbeiten, als jetzt irgendwie separat das versuchen, nach vorne zu bringen.
Ja, Sie beide arbeiten in einem großen BMBF-Projekt namens Sodium-Ion-Battery Deutschland Forschung. Das wird mit rund 14 Millionen Euro gefördert. Herr Bresser, können Sie mal bitte zusammenfassen, was sind denn da so die Ziele dieses Projektes? Also geht es da nur um Grundlagenforschung oder will man auch wirklich das versuchen, in so eine Produktionsforschung reinzubekommen?
Genau, letzteres tatsächlich. Also die Grundlagenforschung ist in diesem Forschungsprojekt eigentlich eher nachrangig. Es geht ganz klar darum, zu erproben quasi, ob wir das in Deutschland grundsätzlich machen können. Also von der Materialherstellung bis tatsächlich zur Zellherstellung. Ziel sind ganz klar kommerziell relevante Demonstratoren, Prototypen, die man dann auch entsprechend evaluieren kann bei den Industriepartnern. Also es ist ein relativ großes Konsortium, wie Sie auch schon gesagt haben, eben zusammengesetzt aus vielen Unternehmen hier in Deutschland, aber eben auch einigen Forschungsinstituten und Universitäten. Das Ganze wird begleitet von einem anderen größeren Vorhaben, das heißt Enthese. Beide sind tatsächlich koordiniert von deutschen Unternehmen, also einmal die BASF für das zuvor genannte und dann aber eben die VATA für das zweitgenannte Projekt. Und daran sieht man schon eigentlich, dass das die grundlegende Motivation für beide Forschungsvorhaben ganz klar ist, eben nachzuschauen und nachzuprüfen und idealerweise dann unter Beweis zu stellen, dass wir Natrium-Ionen-Batterien kommerziell sinnvoll skalieren können, herstellen können in Deutschland. Idealerweise aber natürlich nicht in Deutschland allein, sondern eben tatsächlich auch europäisch gedacht oder je nachdem, wie dann so die politische Lage ausschaut, eben auch mit anderen Ländern wie den USA zusammen, um den Vorsprung, den China da sicherlich hat, aufholen zu können und das möglichst schnell.
Herr Adelhelm, jetzt zitiere ich mal kurz den Direktor des US-Konsortiums. Der hat gesagt, die künftige Herausforderung besteht darin, die Energiedichte von Natrium-Ionen-Batterien so zu verbessern, dass sie die Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien auf Phosphatbasis, also er meint LFP natürlich, zunächst erreicht und damit übertrifft, während gleichzeitig die Verwendung aller kritischen Elemente minimiert oder ganz vermieden wird. Ja, Herr Bresser, die Energiedichte höher als LFP, ist das überhaupt denkbar? Ist das realistisch? Und welche Energiedichten, denken Sie, sind denn da theoretisch möglich?
Die Frage nach der Energiedichte ist so ein bisschen wie die Frage nach dem Preis, weil die von extrem vielen Faktoren abhängt. Also ein klassisches Beispiel, die Lithium-Ionen-Batterie. Die Energiedichte hat sich seit der erstmaligen Kommerzialisierung ja mittlerweile mehr als verdreifacht bereits. Und das ist eben vor allen Dingen nicht nur den Materialien geschuldet, die da eingesetzt werden, die sich sicherlich auch verbessert haben. Also alleine schon der Übergang von Lithium-Kobalt-Oxid zum Beispiel zu nickelreichem NMC, also Lithium-Nickel-Mangane-Kobalt-Oxid. Aber eben auch vor allen Dingen bei Vorteilen, was so das Elektrodendesign, das Zelldesign, die Dicke des Separators, der Metallfolie, die als Stromsammler dient, verwendet werden. Also dass die Energiedichte auf Zellebene ist relativ komplex und da gibt es sehr, sehr viele Stellschrauben, wie man die verbessern kann. Wenn man jetzt einfach mal nur von den Materialien ausgeht, als das, was man eben auch gut rechnen kann, einfach ganz schlussendlich, dann ist das sicherlich machbar, mindestens auf LFP-Niveau zu kommen, vielleicht sogar darüber hinaus. Das würde bedeuten, dass man wahrscheinlich dann zu Schichtoxiden auch wieder wechselt, also zum Beispiel natrium-manganreiche Schichtoxide, idealerweise eben kobaltfrei, nickelfrei oder zumindest nickelarm. Und eben die klassischen erstmal Hard Carbons auf der Seite der negativen Elektrode. Es gibt aber eben auch zum Beispiel von Firmen, die sich eben mit Preußisch-Weiß beschäftigen, Hochrechnung, dass auch mit Preußisch-Weiß eine Energiedichte einer LFP-Zelle durchaus erreichbar ist. Also das würde ich sagen, ist per se jetzt erstmal möglich und denkbar, sowohl gleichzuziehen als auch potenziell sogar vielleicht darüber hinaus. Erfordert aber eben tatsächlich noch viel Arbeit, nicht nur auf Material, sondern vor allen Dingen auch auf Elektronen- und Zellebene.
Aber da nochmal ganz konkret, wir haben uns ja schon mal ausgiebig mit Natrium-Ionen-Batterien beschäftigt. Jetzt mal die Abwägung gravimetrisch und volumetrisch, also Gewicht und Volumen. Wo hätte da die Natrium-Ionen-Batterie perspektivisch? Wir wissen auch, da gibt es verschiedene Kathodenmixe und Anodenmixe, aber grundsätzlich, wo hätte die Natrium-Ionen-Batterie perspektivisch mehr Chancen? Beim Volumen oder beim Gewicht, Herr Bresser?
Vergleichsweise eher bei der spezifischen Energie, also bei Gewicht quasi. Da sind sie einen Tacken näher dran, würde ich sagen, als bei der Volumenenergiedichte. Das hängt nicht zuletzt, aber vor allen Dingen auch dann tatsächlich wieder mit der Dichte der Materialien zusammen. Also Hard Carbons zum Beispiel sind deutlich weniger dicht als Graphit. Das Material an sich, aber dann vor allen Dingen auch die Elektroden. Weil die Materialien, die da aktuell eingesetzt werden, noch nicht in dem Maße hochentwickelt sind, dass man auf der Elektrodenebene dann auch sehr dichte Packung erzielen kann. Wie gesagt, das ist so ein, ich würde sagen, eine der großen Baustellen, wo man noch dran muss, um da tatsächlich dann auch auf Volumenebene an LFP heranzukommen. Am Ende kann man sich da viel ausrechnen, aber ja, man muss es dann tatsächlich einfach realisieren. Man sieht das auch bei den ersten kommerziellen Natrium-Ionen-Batteriezellen beispielsweise, dass da vom Partikeldesign noch viel, viel Luft nach oben ist, um das zu erreichen, was man mit Lithium-Ionen-Batterien in den letzten Jahren erreicht hat.
Ja, die Energiedichte ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für die Mobilität, für den Einsatz in der Elektromobilität. Jetzt gibt es verschiedene Firmen, die dazu Stellung genommen haben, beziehungsweise die auch Natrium-Ionen-Batterien schon einsetzen. Ich nenne jetzt hier mal ein paar: Hainer, CATL, BYD, die haben oder hatten zumindest Pläne oder haben es auch tatsächlich schon umgesetzt, Natrium-Ionen-Batterien in Kleinwagen, Kleinstwagen einzusetzen. Dann gibt es NIO aus China auch, die wollen das in E-Bikes nutzen. Tiamat wurde auch schon vorhin als Firma genannt. Die wollen das in Bussen einsetzen. Natron Energy, das ist eine amerikanische Firma. Die wollen das im Flughafenbetrieb einsetzen. Herr Adelhelm, welche Anwendungen, denken Sie, sind denn da sinnvoll? Oder was halten Sie da wiederum für realistisch in der Mobilität?
Die Geschichte, wenn man so der Anwendung der Natrium-Ionen-Batterie erinnert, so ein bisschen an die Geschichte der LFP-Batterie. Da hat man anfangs quasi vor 10 Jahren auch gedacht, LFP, das ist vielleicht ein tolles Material, aber das wird nie ins Fahrzeug kommen, weil einfach die Dichte gering ist und die Partikel müssen klein sein. Das heißt, das Volumen der Batterie wäre zu groß. Und dann gehen ein paar Jahre ins Land und so, wie Dominik Bresser es schon erwähnt hat, ist halt technische Optimierung, viele Optimierungsprozesse, und dann plötzlich hatte man tatsächlich ein Batteriepack, den man ins Fahrzeug bringen kann. Und heutzutage ist LFP ein absolutes Massenprodukt und macht sehr, sehr stark Druck auf NMC. Und so ein bisschen ist bei Natrium-Ionen auch. Also ursprünglich hieß es erst, es ist vielleicht eine akademische Forschung, dann hieß es, naja, vielleicht wäre das interessant für stationäre Speicher, bis dann die ersten Meldungen kommen, dass da tatsächlich solche Batteriepacks auch in Fahrzeuge eingebaut werden können. Und jetzt ist halt nur die Frage, wie gut klappt das dann? Also warum sollte sich ein Kunde eine Natrium-Ionen-Batterie kaufen und nicht eine Lithium-Ionen-Batterie? Und Sie hatten jetzt verschiedene Firmen erwähnt und auch verschiedene Anwendungsfelder. Und ich glaube, das ist sehr charakteristisch für die Entwicklung, dass es eben verschiedene Anwendungsfelder gibt mit sehr speziellen Spezifika. Ja, also wenn ich jetzt vielleicht an eine E-Rikscha denke in Indien, ist ein Riesenmarkt, auch die Inder wollen unabhängig von China werden. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, da geht es dann mehr darum, dass man vielleicht Bleibatterien auch ersetzt. Ja, oder bei elektrischen Scootern, das wäre ein anderer Markt, den man da adressiert. Dann kann man über Hybrid-Devices nachdenken. Eine ganz spannende Sache hat noch CATL vor kurzem vorgeschlagen. Die haben vor ein paar Jahren, als das Thema aufkam, damals schon auf PowerPoint gezeigt, dass sie Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien in einem Fahrzeug kombinieren wollen, weil beide spezifische Vorteile aufweisen können. Und da kam ein paar Jahre dann gar nichts. Aber Ende letzten Jahres kam dann tatsächlich die Meldung, dass das als System wirklich erprobt wird. Und da werden zwei verschiedene Zellchemien dann kombiniert in einem Batteriepack. Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil man tatsächlich dann LFP-Batterien kombiniert mit Natrium-Ionen-Batterien. Und die Natrium-Ionen-Batterien nicht jetzt wegen günstigeren Preis, sondern wegen spezifischen Eigenschaften der Zellchemie. Das heißt, man nutzt praktisch die Zellchemie Natrium-Ionen, um die LFP, den Batteriepack, besser zu machen. Also eine bessere Vorhersehbarkeit der Zyklenfestigkeit und eine bessere Bestimmung des State of Charge zuzulassen und so eben ein besseres Produkt zu entwickeln. Also ich denke, das ist ein unheimlich spannendes Thema. Und es gibt viele Anwendungen für Batterien, wie Sie schon skizziert hatten. Und da muss man einfach sehen, wofür gibt es das passende Produkt. Und jede Zellchemie, ob das jetzt Lithium-Ionen ist, Feststoffbatterien, Natrium-Ionen oder Lithium-Schwefel, kann ich natürlich für ein bestimmtes Produkt optimieren. Ja, und da ist, glaube ich, das noch offen, also wo die Reise hingeht.
Das ist witzig, dass Sie das ansprechen. Genau diese Hybridspeicher, Natrium- und Lithium-Ionen-Batterien, da hat die ENBW vor ein paar Monaten tatsächlich so die ersten Tests vorgenommen. Das ist uns deshalb ein bisschen komisch vorgekommen, weil wir immer noch auf diesen Punkt warten, bis irgendwie ein großer Energieversorger mal ein größeres Natrium-Ionen-Batteriekraftwerk irgendwo hinstellt. Zum Beispiel in Nanning in China, da ist das passiert. Da ist letztes Jahr ein 10 Megawattstunden Natrium-Ionen-Batteriespeicher ans Netz gegangen. Welche Leistung soll dieser Natrium-Ionen-Speicher konkret nach Bauabschluss liefern? Das fragen wir deshalb, weil wir natürlich die Kapazität jetzt vorgestellt haben, 10 Megawattstunden. Wie sieht es denn da mit der Leistung aus? Ist das ähnlich wie bei Lithium-Ionen-Kraftwerken?
Aus meiner Sicht normalerweise ja. Also die Natrium-Ionen-Technologie, so wie wir sie kennen quasi, zeigt eigentlich ganz ähnliche Eigenschaften wie Lithium-Ionen. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, dass es auch andere stationäre Speicher gibt, die auch weltweit eingesetzt werden auf Basis von Natrium. Und das sind die sogenannten Natrium-Schwefel-Batterien. Das sind Hochtemperatursysteme, da gibt es weltweit ungefähr 250 Installationen. Ich glaube, das ist anscheinend kumulativ ungefähr im Bereich 5000 Megawattstunden. Und die haben zum Beispiel als Charakteristik, dass man sie eher langsam lädt. Ja, die haben nicht diese Hochratenfähigkeit wie Lithium-Ionen. Das ist einfach ein anderes Produkt, was aber funktioniert. Also was auch zeigt, es gibt andere Natrium-Zellchemien, die durchaus interessant sind. Und da ist tatsächlich das Know-how, das die IP gewissermaßen, liegt da mehr in Japan. Und inzwischen auch im Verbund mit der BASF werden hier Produkte verkauft. Also es ist quasi etwas, was ganz unabhängig ist von China und auch unabhängig von den USA.
Ja, ganz spannend. Vielleicht mal ein eigenes Thema für eine Podcast-Folge. Aber bleiben wir nochmal bei diesen stationären Speichern. Patrick hat es gerade schon erzählt. Bei uns ist immer so ein bisschen der Eindruck, Natrium-Ionen-Speicher, das wird hier so ein bisschen verschlafen jetzt von den Energieunternehmen. Warum geht man da nicht auch mal so ins Risiko? Herr Bresser, sind Ihnen denn irgendwelche Projekte so vergleichbar mit denen, die Herr Adelhelm gerade vorgestellt hat in China, hier auch in Europa, speziell auch in Deutschland bekannt?
ENBW ist sicherlich eines der Unternehmen, die das wirklich stark vorantreiben, die wirklich in dem Bereich auch stationäre Speicher auf Basis von Natrium-Ionen-Batteriezellen entwickeln wollen. Und das tatsächlich nicht erst seit gestern, sondern auch tatsächlich schon seit einigen Jahren. Das heißt, es gibt da sehr ernsthafte Bestrebungen, die hoffentlich jetzt ja auch durch die beiden zuvor genannten großen Verbundprojekte, die jetzt angelaufen sind vor kurzem, eben auch nochmal unterstützt und weiter gefördert werden. Also von NTIESE zum Beispiel, also dem etwas kleineren der beiden Projekte, ist die Ausrichtung ganz klar auf stationäre Speicher. Also das ist das Ziel, da eben Natrium-Ionen-Batteriezellen als Demonstratoren in Deutschland hergestellt zu entwickeln, die dann für stationäre Anwendungen genutzt werden können. Das werden dann nicht direkt die 10, 50, was auch immer Megawatt sein, ganz offensichtlich, aber eben vielleicht erstmal kleinere Heimspeicher, um dann eben von da aus quasi dann die nächsten Schritte zu machen. Und ich glaube, wenn man erstmal das fertige Produkt hat und dann insbesondere den Schritt vielleicht schon zum Heimspeicher gemacht hat, dann ist der Rest zumindest für mich aus naiver wissenschaftlicher Sicht, relativ einfach. Aber dann mögen die Ingenieure natürlich dann irgendwie nochmal ihre eigene Meinung haben. Dann gibt es, wie gesagt, schon sehr viele Unternehmen, INBW wurde genannt, aber auch zum Beispiel PowerCo ist in dem Bereich aktiv. Und da gibt es noch viele andere Firmen, Vata Storage zum Beispiel. Ich glaube, es braucht da jetzt einfach diese ersten gut funktionierenden Zellen. Und dann kann man das machen. Man könnte natürlich genauso gut sagen, wir kaufen jetzt die Zellen in China ein. Das ist aber tatsächlich in der benötigten Menge noch gar nicht so einfach.
Ja, berichten Sie doch da mal. Sie haben ja ganz speziell wirklich jetzt kommerzielle Zellen in Ihrem Labor hier in Ulm getestet. Was ist Ihnen denn da aufgefallen?
Man sieht ja immer die fertige Zelle. Und da stehen natürlich einige Charakteristika drauf. Und wir wollten einfach mal jetzt so zu Beginn quasi dieser Technologie oder der Kommerzialisierung dieser Technologie mal einen Blick hineinwerfen. Das haben Kollegen in Aachen haben das auch schon gemacht beispielsweise mit einer anderen kommerziellen Batteriezelle. Und was wir im Vergleich zu denen gesehen haben, ist, die Batteriezelle, die untersucht haben, hatte beispielsweise noch eine Kupferfolie auf der negativen Elektrode, also Stromsammler an der negativen Elektrode. Die Zellen, die wir uns angeschaut haben, hatten schon Aluminium. Also da war schon mal ein klarer Schritt und man hat das dann auch gesehen, dass die spezifische Energie von 100 auf 130 Wattstunden pro Kilogramm angestiegen ist. Das ist jetzt noch nicht, das sind noch nicht die 160 Wattstunden pro Kilogramm, die CATL gerne annonciert. Aber eben schon eine 30% Steigerung. Ne? Also das ist ja schon was in der Kürze der Zeit sicherlich beachtenswert ist. Wir haben auch gesehen, dass eben, wie gesagt, das Partikeldesign für die positive Elektrode als auch für die negative Elektrode noch deutlich Potenzial nach oben hat. Was Packungsdichte anbelangt, was Partikelgröße anbelangt, Partikeldichte, Elektrodendichte am Ende. Da ist sicherlich noch einiges, was da gemacht werden kann. Und wir haben gesehen, dass die Qualität der Elektroden, was so Homogenität der Beschichtungsdicke, sicherlich noch Potenzial hat, also deutliches Verbesserungspotenzial. Also wir haben ja eine ganze Reihe an Batteriezellen dann auch getestet, elektrochemisch. Und die Reproduzierbarkeit dieser Zellen, die wir da untersucht haben, die ist sicherlich noch nicht da, wo Lithium-Ionen-Batterien sind. Da gibt es noch immer diverse Ausreißer in so einer Charge, die dann plötzlich schlechter performt als das, was man eigentlich erwarten würde von den anderen Zellen. Und wir haben vor allen Dingen auch gesehen, wir haben zwei Tranchen quasi dieser Batteriezellen gekauft. Und die erste Tranche hatte tatsächlich eine schlechtere Performance als die zweite Tranche. Ohne dass das jetzt irgendwie kenntlich gemacht gewesen wäre, irgendwie so als erste oder zweite Generation, sondern es war auf dem Papier die gleiche Batteriezelle, nur etwas später gekauft. Was eigentlich ganz schön zeigt, dass da extrem viel Entwicklungsarbeit gerade auch noch drin steckt. Ich hatte die Materialien ja schon erwähnt. Tatsächlich ist es so, dass auf der Größenskala, die man da tatsächlich benötigt, gibt es extrem wenige Hersteller, die sowohl das Aktivmaterial für die negative als auch für die positive Elektrode verkaufen. Und ich glaube, auch da besteht glücklicherweise dann eben für Europa, für Deutschland, aber auch für die USA noch viel Potenzial, da nächste Schritte zu machen, um diese Technologie dann tatsächlich an LFP heranzuführen oder aber eben über LFP hinauszubringen.
Guter Übergang, dann sprechen wir jetzt mal über die Zellchemie. Herr Adelhelm, da gibt es ja, wissen wir aus diesem Podcast, drei große Kombinationen, speziell der Kathode für Natrium-Ionen-Batterien. Ganz konkret, welche Kathodenmaterialien haben sich denn für die Industrialisierung als vielversprechend herausgestellt? Gibt es da irgendwie jetzt schon absehbar einen Gewinner von diesen drei verschiedenen, ja, herausragenden Zellchemien, die man irgendwie jetzt schon nennen kann?
Also wenn Sie jetzt quasi privat eine Natrium-Ionen-Batterie kaufen, dann ist da ziemlich sicher ein Schichtoxid als Kathodenmaterial drin. Und ich hatte es ja eingangs auch schon mal erwähnt, also Natrium-Ionen ist so eine Art Drop-In-Technologie. Das heißt, man adaptiert viele Prozesse aus existierenden Lithium-Ionen-Technologien und macht dann eine Natrium-Ionen-Batterie daraus. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, sodass die ersten Materialien auch Schichtoxide enthalten, weil dafür gibt es eben Prozesse. Ja, das ist quasi die eine Materialklasse und Schichtoxide an sich sind chemisch sehr divers. Das heißt, da besteht ein großes Potenzial für Optimierungen. Und deshalb gilt es grundsätzlich als sehr, sehr interessant. Genau. Und dann gibt es als zweite quasi Materialklasse, gibt es sogenannte Polyanionenverbindungen. Also Natrium-Eisen oder Lithium-Eisenphosphat ist letztendlich auch so eine Polyanionenverbindung. Und da das Pendant quasi bei Natrium-Ionen ist bisher vielleicht das sogenannte Natrium-Vanadium-Eisen, Fluorophosphat. Das ist ein Material, was Tiamat einsetzt. Das ist zyklisiert sehr, sehr lange und stabil, enthält aber eben Vanadium. Ja, da hat man wieder so einen Kompromiss. Das ist auch wieder eine Ressourcenfrage. Aber das ist auch ein Material, was gut funktioniert. Und es wurde auch in Power-Tools schon verwendet und konnte man in Frankreich kaufen als Device. Genau, und ganz neu ist eben dieses Natrium-Eisen-Pyrophosphat. Das ist dann wirklich, wenn man so will, das Analogon zu Lithium-Eisenphosphat. Das ist im Moment im Kommen. Bisher kann man, glaube ich, kommerziell keine Zellen beziehen, aber die Materialien sind im Handel. Und die dritte Materialklasse, das ist die quasi High Risk, High Gain. Das wäre tatsächlich dann diese Bäuse-Schweiß-Verbindungen, die man komplett anders herstellt. Deshalb ist da vielleicht der Weg zum Produkt hin noch ein bisschen länger. Aber das sind Materialien, die enthalten nur Kohlenstoff, Stickstoff, Mangan, Eisen und eben Natrium. Und die werden durch sogenannte Fällungsreaktionen hergestellt. Also da braucht man keinen Kalzinierungsschritt mehr, wie bei allen anderen Kartonmaterialien. Das heißt, da hat man das Potenzial, dass die möglicherweise sehr, sehr günstig eben herzustellen sind. Und die könnten auch eine hohe gravimetrische Energiedichte aufweisen, haben aber gleichzeitig das Problem, dass sie eine geringe Dichte haben. Das heißt, die Batterien wären dann volumetrisch nicht so attraktiv. Also es sind, wie gesagt, diese drei Klassen, die sie erwähnt haben, die aber unterschiedlich schnell im Moment entwickelt werden. Und sehr solide sind tatsächlich im Moment eben Schichtoxide und alles andere ist im Moment in der Pipeline.
Dann stellen wir doch mal sozusagen den jeweiligen Gewinner dieser Klassen der LFP-Batterie ganz schnell gegenüber. Sie haben vorhin mal gesagt, Herr Adelhelm, Unique Selling Point, also Alleinstellungsmerkmal. Können Sie da mal ganz kurz reden über Lebenszyklen, die Kälteperformance? Da wissen wir ja, dass da grundsätzlich die Natrium-Ionen-Batterie gar nicht schlecht aussieht gegenüber LFP und der Sicherheit. Können Sie da vielleicht mal so eine ganz grobe Hausnummer jeweils nennen?
Ja, also die Fragen bekommen wir natürlich oft gestellt. Also was macht jetzt die Natrium-Ionen-Batterie aus? Und in den Medien kursiert alles Mögliche, dass die Batterien günstiger sind, sie sind sicherer. Die Tieftemperaturperformance ist besser, die Schnellladefähigkeit ist besser. Und wenn man sich ein bisschen mit Batterien auskennt, weiß man, es gibt nicht diese eierlegende Wollmilchsau. Also es gibt verschiedene Batterietypen, die eben optimiert werden für bestimmte Zwecke. Und da muss man halt immer gucken, was man mit was vergleicht, dass man da eben nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Die Tieftemperaturfähigkeit wird tatsächlich oft genannt. Und die lässt sich auch ein bisschen aus Materialsicht, glaube ich, nachvollziehen. Also diese Natrium-Ionen-Zellchemie, die im Moment gekauft werden kann, die enthält zum Beispiel ein Anodenmaterial, so ein genannter Hartkohlenstoff, der eben zulässt, dass man Propylencarbonat als Lösungsmittel einsetzt. Und das geht bei Lithium-Ionen-Batterien nicht. So, und eine Eigenschaft von Propylencarbonat ist tatsächlich, dass der Gefrierpunkt sehr niedrig ist, bei minus 50 Grad. Das heißt, der Punkt, ab dem eine Batterie quasi limitiert ist durch das quasi Eingefrieren oder das Viskoswerden des Elektrolyten, ist durch den Einsatz von Propylencarbonat da ein bisschen abgemildert. Und deshalb kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass die Tieftemperaturperformance dann besser ist. Aber wie gesagt, es sind halt verschiedene Stellschrauben und man kann diese Zellchemie unterschiedlich optimieren.
Eine andere Eigenschaft, die auch immer wieder genannt wird, ist die Nachhaltigkeit. Es wird immer wieder gesagt, ja, Natrium-Ionen-Batterien sind nachhaltiger als die Lithium-Ionen-Batterien. Herr Bresser, warum ist das so? Was ist daran nachhaltiger als bei den aktuellen Lithium-Ionen-Batterien?
Grundsätzlich hat die Natrium-Ionen-Technologie halt mindestens das Potenzial, deutlich nachhaltiger zu werden. Und das liegt daran, dass man eben statt Kupferfolie, Aluminiumfolie nutzen kann. Das liegt daran, dass man prinzipiell kein Kobalt braucht, dass man den Nickelgehalt tendenziell herabsenken kann, dass man statt Graphit eben die bereits genannten Hartkohlenstoffe nutzen kann, die man beispielsweise aus Bioabfällen gewinnen kann, so wie das ja auch schon großindustriell gemacht wird. Und dann hat man natürlich Lithiumcarbonat, was ja immer wieder diskutiert wird, inwiefern die Gewinnung von Lithiumcarbonat jetzt potenziell schädlich ist für die Umwelt. Und Natriumcarbonat oder Natriumsalze sind natürlich deutlich einfacher verfügbar, alleine schon über die hohe Konzentration im Meerwasser beispielsweise. Das heißt, man hat über die Wahl der Komponenten und der Materialien ein eine sehr vielversprechende Technologie, was Nachhaltigkeit anbelangt. Da könnte man tendenziell eine Technologie entwickeln, die deutlich nachhaltiger ist am Ende, was noch zu beweisen ist. Das geht. Man muss dann eben aber wieder abwägen, Nachhaltigkeit versus Performance versus Preis. Ich erinnere mich immer gerne an eine Diskussion mit Industrievertretern, die gesagt haben, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber am Ende entscheidet der Preis. Von daher ist die Diskussion über Nachhaltigkeit eine relevante, insbesondere wenn wir das in Europa machen wollen, also in Europa Batteriezellen herstellen wollen, die Materialien herstellen wollen. Aber es muss eben am Ende auch kompetitiv sein.
Das ist ein guter Disclaimer, den Sie da nennen. Logisch, die Industrie sucht natürlich nach preiswerten Lösungen. Jetzt gibt es aber auch andere Stimmen in der Batterieforschung. Ich erinnere mich da an einen Podcast mit Dr. Degen hier im Podcast. Der hat erläutert, dass der CO2-Fußabdruck der Natrium-Ionen-Batterie potenziell immer über dem der Lithium-Ionen-Batterie liegen wird, wenn man die Massenfertigung realisiert. Und das, hat er argumentiert, liegt halt daran, dass die Energiedichte auf Dauer niedriger bleiben wird und man einfach ja auf Dauer mehr Stahl, mehr Aluminium, mehr Verpackungsmaterial benötigt. Herr Adelhelm, wie sehen Sie das?
Also ich glaube, man muss nur mal festhalten, dass natürlich Nachhaltigkeit ist jetzt kein exklusives Ziel der Natrium-Ionen-Technologie. Das ist quasi was, was uns alle umtreibt, in der Lithium-Ionen-Batterie-Community genauso. Dass man nachhaltig wird und gleichzeitig aber auch jetzt eben politisch bedingt auch unabhängiger wird. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sehen. Und die Studie, die Sie erwähnt hatten, die kenne ich natürlich. Die Herausforderungen bei diesen Analysen, das sind sogenannte Lebenszyklusanalysen, die sind natürlich komplex. Ja, deshalb brauchen wir auch Experten, die sich damit wirklich beschäftigen. Und der Outcome, also das Ergebnis dieser LCA-Analyse hängt natürlich ganz arg davon ab, was man vorne ins System reingibt an Datenqualität. Ja, also man braucht Zugang zu den entsprechenden Daten. Sonst kann man letztendlich auch keinen CO2-Footprint ausrechnen. Was speziell, glaube ich, in der Studie noch dann auch besprochen wurde, ist ein Natrium-Ionen-Kathodenmaterial. Das war, glaube ich, auch ein Schichtoxid mit Nickel, Eisen und Mangan. Was, glaube ich, nicht Teil der Studie ist, ist zum Beispiel dann Materialien wie Natrium-Eisen-Pyrophosphat oder eben das Preußisch-Weiß, weil es dazu eben auch keine guten Daten gibt, die man in so ein Modell einsetzen könnte. Das heißt, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Analysen gemacht werden. Aber wie gesagt, muss man natürlich immer schauen, was wird genau analysiert und wo kommen die Daten her. Und meistens ändern sich ja auch die Daten. Wenn irgendwo wieder eine Lithium-Ressource entdeckt wird, die vielleicht lokaler ist oder ein neuer Prozess, der vielleicht einen CO2-Footprint sinkt, vielleicht kann man bei der Herstellung der Batterien die Trockenräume anders einstellen und so weiter. Und da kann man vielleicht überall ein bisschen sparen und optimieren. Und das ist bei Natrium-Ionen-Technologien genauso wichtig wie bei Lithium-Ionen-Technologien. Und dann ändern sich natürlich immer auch die Ergebnisse von so einer LCA-Analyse. Also in kurz gesagt, sehr wichtige Untersuchung. Aber ich glaube, das ist nie endgültig, was man da natürlich dann als Ergebnis erhält.
Sie haben vorhin schon die Bioabfälle erwähnt. Es gibt jetzt auch in Indien eine Firma namens Indie Energy, die stellt Pouchzellen mit Hartkohlenstoffanoden aus Bioabfällen her. Und es gab ja vor ein paar Jahren auch mal am Helmholtz-Institut Forschung zu solchen Bioabfällen und dem Einsatz in Natrium-Ionen-Batterien. Können Sie das ganze Konzept nochmal ganz kurz skizzieren und vielleicht auch erläutern, ob das sowas ist, ja, was letztendlich für alle möglichen Natrium-Ionen-Batterien in der Zukunft in Europa genutzt werden könnte?
Die Grundidee ist, dass man Bioabfälle, die ja per se eben einfach nicht mehr gebraucht werden, in aller Regel, eben nochmal nutzbar macht, indem man sie einfach karbonisiert. Also indem man, Sie haben das schon gesagt, also hier wurde zum Beispiel an Apfelresten gearbeitet, aber auch an Nussschalen wird hier aktuell und schon seit einigen Jahren gearbeitet. Es gibt weltweit Kokosschalen, Bananenschalen, also man kann eigentlich da die Liste beliebig erweitern, weil prinzipiell ja alle diese Bioabfälle karbonisierbar sind. Das heißt, man setzt die bei 800 bis 1000 Grad irgendwo in dem Bereich für eine gewisse Zeit unter inerten Bedingungen eben diesen hohen Temperaturen aus, karbonisiert die und erhält dann diese Hartkohlenstoffe, die ja auch Philipp Adelhelm schon eingangs erwähnt hatte, und nutzt die dann direkt als Aktivmaterial für Natrium-Ionen-Batterien. Die große Herausforderung ist dabei allerdings, dass zum einen Bioabfälle eben keine konstante Materialqualität haben. Das ist eben für die Materialherstellung auf Tonnenskala eben eine Herausforderung. Zum anderen hat jedes Bioprodukt eine eigene Struktur, eine eigene chemische Zusammensetzung. Das betrifft jetzt die Elemente, Kohlenstoff, Stickstoff, aber eben auch so Bestandteile wie Lignin, Pektin, Hemicellulose. Noch ist nicht zu 100% verstanden, warum jetzt einige Materialien besser performen als andere beispielsweise. Und große Herausforderung, ich hatte es zuvor schon mal erwähnt, ist tatsächlich das Partikeldesign. Wenn wir so Bioabfälle einfach karbonisieren, was jetzt technologisch erstmal einfach und sinnvoll ist, dann erhalten wir Partikel mit einer sehr wenig definierten, gar nicht definierten eigentlich, Morphologie und Aussehen und Größe. Die Größe können wir natürlich einstellen, indem wir zum Beispiel sieben. Aber was man bei Graphit viel macht, ist so zum Beispiel die Graphitpartikel zu runden. Das ist bei Hartkohlenstoffen aktuell in dem Maße eben tatsächlich einfach noch nicht der Fall. Also die haben sehr eckige, sehr, sehr beliebiges Aussehen. Und das ist eben einer der zentralen Punkte, wo noch deutlich Verbesserungspotenzial besteht. Dass das aus Bioabfällen gemacht wird, halte ich für sinnvoll, zielführend und ich glaube auch am vielversprechendsten für eine Kommerzialisierung.
Herr Adelhelm, letzte Frage, wenn wir jetzt mal speziell so auf die Unabhängigkeit von China gucken in Europa. Wir haben jetzt gerade gehört, Anodenseite, eventuell Bioabfälle. Wie sieht es denn auf der Kathodenseite aus? Welche Materialien, welche Rohstoffe müssten wir denn noch nach Europa importieren? Oder ist das eigentlich alles hier vorhanden? Wäre das hier möglich, das hier abzubauen und dann auch zu verarbeiten?
Na, grundsätzlich muss man versuchen, eine hohe Zellspannung zu realisieren in der Batterie. Und da tauchen dann immer so ungefähr die gleichen üblichen verdächtigen Elemente auf. Also man braucht wahrscheinlich Mangan, unter Umständen Eisen. Nickel ist ein tolles Element, das ist aber dann wieder halt teuer oder nicht so gut verfügbar. Das sind aber immer dieselben Elemente. Dann hat man bei bestimmten Verbindungen eben Kohlenstoff drin, Stickstoff drin. Das sind Elemente, die gut verfügbar sind überall und das ist natürlich auch das Ziel. Also keiner würde jetzt eine Natrium-Ionen-Batterie entwickeln, die Kobalt oder große Mengen Kobalt enthält, weil das natürlich dem Ziel auch der Nachhaltigkeit entgegensteht und wir natürlich auch keine eigenen Kobaltressourcen haben. Was die Rohstoffversorgung allgemein von Europa angeht, sieht es ja grundsätzlich nicht besonders gut aus. Wir haben uns in Europa sehr stark verabschiedet von der Rohstoffversorgung. Wir importieren das meiste und merken halt erst jetzt mal wieder, dass wir uns hier sehr stark in Abhängigkeiten begeben haben. Auch in Deutschland könnten wir viele Dinge abbauen. Es gibt auch Kupfervorkommen. Das macht nur im Moment eben keiner, weil das nicht einfach durchzusetzen ist. Und wir halt ein sehr hohes Umweltbewusstsein haben, aber natürlich dieses Problem des Rohstoffabbaus eigentlich exportiert haben, was im Prinzip nicht schön ist. Ja. Und vielleicht muss da ein Umdenken stattfinden, dass wir halt auch hier unsere Ressourcen wieder selbst abbauen. Das Gute an Batterien ist ja, man kann sie recyceln. Das heißt, wenn die einmal im Umlauf sind und die Recyclingquote hoch ist, reduziert das natürlich dann den Druck, entsprechende Materialien auch in Europa abbauen zu müssen. Aber grundsätzlich ist eigentlich von der Natrium-Ionen-Batterie eigentlich alles da. Ja, ich glaube, man könnte auch gute Lithium-Ionen-Batterien hier bauen. Aber die Ressourcen, das wissen Sie ja selbst, das kommt im Moment eben alles von extern. Darauf haben wir uns jetzt im Moment eingestellt und uns damit halt auch auf der anderen Seite eben in diese Abhängigkeit begeben.
Ich muss das jetzt nochmal fragen, weil es mir über die letzten Jahre ehrlich gesagt aufgefallen ist, das Argument, eine Natrium-Ionen-Batterie weiterzuentwickeln, weil wir das hier alles vor Ort haben, es dann de facto aber doch nicht zu tun und die Materialien aus China zu importieren, damit fällt doch im Prinzip dieses Argument weg. Wir könnten theoretisch auch LFP-Batterien in Deutschland, in Europa bauen. Die Materialien hätten wir. Wir machen es aber aus Kostengründen nicht. Deswegen ist für mich immer schwierig zu argumentieren, zu sagen, wir müssen jetzt auf Natrium setzen, weil wir potenziell die Rohstoffe hier haben, die wir aber auch bei erfolgreichen Natrium-Ionen-Batteriesystemen dann plötzlich doch aus China importieren. Insofern, Herr Adelhelm, letztes Wort geht an Sie. Vermuten oder hoffen Sie, dass diese Natrium-Ionen-Batterien dann tatsächlich de facto irgendwann aus Deutschland kommen?
Was Sie anbringen, ist ein guter Punkt natürlich, aber also Dominik Press hat es auch schon erwähnt gehabt, also man kann zum Beispiel aufs Kupfer verzichten in der Natrium-Ionen-Batterie, das durch Aluminium ersetzen, das ist schon mal ein Problem weniger, würde ich mal sagen. Lithium bleibt ein Problem, also wir haben Lithium-Ressourcen auf dem Papier in Europa, wir bauen sie aber faktisch ja nicht ab, also wir importieren das. Das heißt, und Natrium ist Gott sei Dank wirklich überall in Massen, also wir sitzen ja drauf, Steinsalz ist im Meer, gibt's. Also Natrium ist praktisch wie Luft und Sonne. Das gibt's überall. Also das ist schon mal verdammt unkritisch. Das heißt, die Technologie praktisch im Auge zu behalten und zu entwickeln, dass wir eine Alternative haben, ist, glaube ich, strategisch im Moment sehr, sehr wichtig. Und ich denke auch, dass sich da die passenden Produkte entwickeln lassen, weil der Batteriemarkt einfach so groß werden wird und die Anwendungsszenarien so vielfältig sind, dass wir wahrscheinlich einen ganzen Zoo von Batteriechemien haben und eben dann hoffentlich nicht ein Spielball werden von irgendwelchen politischen Spielchen.
Herr Adelhelm, Herr Bresser, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal bitte in die Kommentare bei YouTube oder unter den Podcast, was Sie dazu denken. Könnte die Natrium-Ionen-Batterie vielleicht so eine Art Gamechanger für Europa werden, um aufzuholen gegenüber China und auch unabhängiger zu werden? Würde uns sehr, sehr interessieren. Ansonsten schalten Sie wieder ein am nächsten Sonntag zu neuen Batteriefolgen. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.